Einblick nachgefragt.
Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat zwei PartnerInnen des 18. Kongresses für Gesundheitsnetzwerke interviewt. Der Kongress findet am 15. und 16. Mai in Berlin statt. Wir haben die Interviews für diese Podcast-Ausgabe einzeln geführt. Sie hören zunächst Annette Hempen und anschließend Dr. Dirk Heinrich. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerke.de.
Annette Hempen ist seit 2022 ehrenamtlich als stellvertretende Vorstandsvorsitzende von ADA, dem Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze, aktiv. Schon seit 2019 war sie dort im Vorstand. Seit 2016 führt sie als Geschäftsführerin das Ärztenetz MUM, Medizin und mehr. Ihr Fachwissen umfasst das Prozessmanagement, vor allem in den Bereichen Radiologie und Endoskopie.
ADA, der Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze, ist Programmpartner beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
Schönen guten Tag, Frau Hempen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ja, guten Morgen, Herr Nitz. Ich freue mich auch.
Sie haben als Zitat für den Kongress für Gesundheitsnetzwerke gesagt, dass Arzt- und Gesundheitsnetze Schleppschiffe seien, die das Gesundheitswesen regional in die richtige Richtung bringen können. Könnten Sie da mal ausführen, was Sie genau mit diesem prägenden Satz meinen?
Ja, ich bin da so ein bisschen an aktuelle Ereignisse erinnert worden, als wir im Kanal ein Problem hatten und wir Schleppschiffe brauchten, um den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Wir sind ja im Moment im Gesundheitswesen in einem großen Umbruch. Ich glaube, die Wahrnehmung haben wir alle. Und in so einem Umbruch braucht man immer so ein Leuchttürme oder Schleppschiffe und ja Institutionen, Unternehmen und Personen, die allen helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und da wir regional als Netze koordinieren, organisieren, kommunizieren, glaube ich, dass wir einen guten Beitrag für so etwas leisten können.
Sehr gut. Sie sind Partner als Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze, kurz ADA. Dort sind Sie die stellvertretende Vorsitzende. Was erwarten Sie vom Bundesverband von diesem Kongress, der sich ja speziell an Gesundheitsnetzwerke richtet?
Ja, ich erwarte etwas, was wir sowieso bei all die Jahre immer machen, nämlich noch mehr Möglichkeit zur Vernetzung, denn das ist ja unser Credo, zusammen geht's besser. Und das betrifft jetzt nicht nur unsere Netzwerke, unsere Ärztinnen und Ärzte und die anderen Gesundheitsberufe, die bei uns in den Netzwerken arbeiten, sondern es betrifft auch andere Akteure im Gesundheitswesen. Wir denken ja stark intersektoral schon immer. Und da haben wir eine Schwäche im System und ich glaube, dass dieser Kongress auch wieder mal Brücken bauen kann, uns in die Kommunikation bringen kann und freue mich deshalb sehr auf diesen Fokus auch.
Medizin und mehr, Sie sind die Geschäftsführerin der MUM, Medizin und mehr Genossenschaft. Und was bieten Sie denn konkret an? Was ist so Ihr tägliches Arbeitsumfeld?
Ja, das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, weil viele Menschen auch die Arbeit von Arzt- und Gesundheitsnetzen nicht kennen. Und man muss dazu sagen, es ist ja ein sehr heterogenes Feld. Wir Netze sind regional sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Das ist ja das Wesen auch der regionalen Gesundheitsversorgung, dass wir uns den regionalen Bedarfen anpassen. Und deshalb wird diese Frage sehr, sehr oft gestellt. Wir können die Netze untereinander auch schlecht vergleichen. Bei uns im Haus ist es jetzt so, dass wir als Besonderheit eine relativ rege Versorgung auch im Haus haben. Bei uns im Haus gehen ungefähr 200 Patientinnen und Patienten durchs Haus. Und das heißt, ich bin ganz stark an der Basis noch. Ich behandle natürlich nicht selbst Patienten, aber zumindest habe ich den Kontakt zum echten Leben nicht verloren, was sehr wertvoll ist für meine Arbeit. Und ansonsten bin ich natürlich sehr mit den, wir sind eine Genossenschaft, mit den Dingen, die man eben in der Genossenschaft eben so macht, beschäftigt. Und wie Sie ja schon vorher gesagt haben, ist ja mein Hobby sozusagen auch das Thema Gesundheitspolitik und eben die Vernetzung unter den Netzen. Und das ist eben großer Teil meiner Arbeit, eben zu kommunizieren, mit anderen Akteuren zu sprechen und Menschen zusammenzubringen für die gute Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.
Die Krankenhauslandschaft in Deutschland wird durch die angestrebte Krankenhausreform verändert. Und beim Kongress gibt es ein Panel, bei dem Sie dabei sind, das sich mit Level 1 Kliniken beschäftigten. Und da wird die These aufgestellt, ob die quasi Unterstützung für MVZ und für Netzwerke sein könnten, diese neue Form der Krankenhäuser, die nach dem Reformplan von Lauterbach ja kommen sollen.
Die These, ob sie Unterstützung für Netze und MVZ sein können, ja okay, das hab ich ein bisschen anders verstanden. Also prinzipiell ist es ja eine neue Versorgungsform, zumindest in unserem Westdeutschland. Für mich erinnert es auch so ein bisschen an die Poliklinik-Idee. Ich glaube, dass es ein richtiger Schritt ist. Ich glaube, dass die Idee der Level 1 E-Krankenhäuser eine gute Idee ist. Und ich glaube auch, dass die Netze dabei eine Rolle spielen können, diese ja neue Versorgungsform zu unterstützen oder auch mitzugestalten.
Und insgesamt, was ist Ihre Einschätzung? Es wird ja schon länger angestrebt, dass die Ambulantisierung vorangebracht werden sollte. Das ist ja auch eine Sache, die man in Gesundheitsnetzen sehr gut aufgreifen kann. Was sehen Sie von dieser Entwicklung vor Ort?
Ja, wie soll ich sagen? Da haben wir noch ein paar Rohrkrepierer drin. Das Problem sind einfach die Hybrid-DRGs, die im Moment noch nicht so ins Fliegen kommen. Das hat ganz verschiedenste Ursachen, die auch in unseren ganzen Strukturen und Systemen begründet sind. Derzeit hilft uns das noch nicht so weiter, sondern im Moment behindert es uns ein bisschen. Also die Ambulanzierung ist der richtige Schritt. Wir wissen ja alle, dass unser Gesundheitswesen zu teuer ist und das hat auch viele strukturelle Ursachen, dass es so ist. Und die Ambulantisierung voranzubringen, würde sicher auch den Patientinnen und Patienten helfen. Und es ist die Idee, diese Fehlsteuerung im System abzumildern. Noch ist es nicht passiert, aber natürlich, wir in der ambulanten Versorgung sagen, wir können das. Wir können die Prozesse von ambulanten Leistungen natürlich am besten, besser als stationäre versorgen. Aber auch da gilt wieder, dass wir es zusammen nur schaffen können. Also auch da sollten wir die Kooperation suchen und gemeinsam diese Aufgabe bewältigen.
Sie haben mehrfach das Stichwort regionale Versorgung gesagt. Die soll ja vom Gesetzgeber auch unterstützt werden. Das ist auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung so nachzulesen. Was sind Ihre Wünsche? Was soll der Gesetzgeber jetzt in der restlichen Zeit der Legislatur noch anpacken, nachdem Lauterbach ja durchaus eine ganze Menge schon in die Pipeline gebracht hat? Und ja, was ist da so Ihre Meinung? Was würde Gesundheitsnetzwerken wirklich helfen?
Ja, prinzipiell haben wir uns ja sehr gewünscht, wir sprechen ja auch über das GVSG, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Da ist ja die Regionalisierung das erste Mal so richtig drin. Und da sind viele gute Aspekte drin, die zu dem passt, was Netze schon über viele Jahre und Jahrzehnte auch machen. Also das Ärztenetz MUM wird in diesem Jahr, oder nein, stimmt gar nicht, im nächsten Jahr werden wir 30 Jahre alt. Also das ist ja keine Eintagsfliege. Ja, was wir uns gewünscht hätten, ist, dass wir im Gesetz auch stehen als Partner für die Umsetzung einer regionalen Versorgung. Das ist konkret nicht passiert. Nichtsdestotrotz freuen wir uns überhaupt darüber, dass regionale Versorgung gedacht wird. Und der Kongress hat ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit sehr gut in Einklang gebracht werden kann mit einer regionalen Versorgung. Das heißt nicht, dass wir nicht auch überregional, Stichwort Telemedizin, Telemonitoring, Digitalisierung versorgen können. Wir sollten die Expertise zu unseren Patientinnen und Patienten in die Region bringen. Aber regionale Versorgung ist nachhaltiger und wir wünschen uns da auf jeden Fall mehr stattzufinden in den Gesetzen, mehr Wahrnehmung zu haben. Und was wir in allen Strukturen, wir hatten ja auch ein Positionspapier mit drei weiteren Organisationen veröffentlicht, als Kleeblatt sozusagen, was wir brauchen, ist eine Finanzierung der Strukturen. Im Krankenhaus ist das ja schon eigentlich in der dualen Finanzierung geregelt, auch wenn es über Jahrzehnte nicht richtig gelebt wurde. Aber jetzt ist es ja in den Vorhaltepauschalen im Gesetz zu lesen. Also wir müssen Strukturen finanzieren. Und das gilt auch für Netze. Netze machen eine wichtige Arbeit für regionale Versorgung. Und gerade im Kampf gegen die Unterversorgung können sie einen ganz großen Beitrag leisten. Aber das geht nur auch mit Strukturförderung. Wir können das nicht alles ehrenamtlich machen, auch wenn in Netzen ganz, ganz viel Ehrenamt ehrenamtliche Arbeit zu finden ist.
Im Mai, genauer gesagt am 15. und 16. ist der Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Worauf freuen Sie sich besonders? Und Sie waren ja schon öfters bei dem Kongress. Was zeichnet diesen Kongress verglichen mit den ganzen anderen Konferenzen, die es so gibt, aus?
Also für mein Gefühl ist dieser Kongress deswegen etwas Besonderes, weil man wirklich ins Gespräch kommt. Es ist nicht so, Sie verzeihen mir den Begriff, es ist nicht so sehr Schaulaufen, sondern es geht auch darum, wirklich ins Gespräch zu kommen und rege zu diskutieren. Ich empfinde immer, es sehr konstruktiv in den Diskussionen auch. Und es ist ein sehr lebendiger Kongress und es gibt eben die Gelegenheit, wirklich auch außerhalb der Panels und der Veranstaltungen in Austausch zu treten. Ich glaube, dass dieser Kongress einen Beitrag eben zur Verständigung, zur intersektoralen Versorgung leistet. Und man muss sagen, mit den Themen sind wir natürlich mehr als aktuell. Und das freut mich ganz besonders. Wir haben in diesem Themengebiet, was wir dieses Jahr haben, wirklich alles drin, was wir in der Versorgung für die Zukunft brauchen. Also Stichwort Digitalisierung und eben die Nachhaltigkeit und die regionale Versorgung. Also das sind genau die Themen, die wir brauchen für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.
Ja, vielen Dank. Dann bis zum Kongress und ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Nitz.
Dr. Dirk Heinrich ist seit 2019 Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes, des Verbands der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Er ist niedergelassener HNO-Facharzt in Hamburg sowie Präsident des Berufsverbandes der HNO-Ärzte, Vorsitzender der Vertreterversammlung der KV Hamburg und Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands.
Der Virchow-Bund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, ist Programmpartner beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
Schönen guten Tag, Herr Dr. Heinrich. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ja, vielen Dank. Ich bin gerne bei Ihnen.
Beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke geht es um das Thema Versorgung 2030. Wie sieht die Gesundheitsversorgung aus Sicht des Virchow-Bundes in Zukunft aus? Und was sind Herausforderungen besonders für niedergelassene Ärztinnen, Herr Dr. Heinrich?
Also im niedergelassenen Bereich stehen wir vor mehreren großen Herausforderungen. Das eine ist die Frage des ärztlichen Nachwuchses. Also bekommen wir noch genügend Ärztinnen und Ärzte, die Praxen übernehmen wollen? Und die zweite große Frage, die hat auch mit Personal im weitesten Sinne zu tun, bekommen wir noch die Fachkräfte, die wir brauchen für unsere Praxen oder niedergelassene Strukturen, ist egal jetzt, ob das eine Naturpraxis ist, Gemeinschaftspraxis oder auch eine MVZ. Und die Fragen beschäftigen uns sehr. Dazu muss sich Politik bewegen. Das ist einer der Punkte, wo wir uns tatsächlich mit Herrn Lauterbach auch einig sind. Wir brauchen dringend mehr Medizinstudienplätze und wir brauchen eine Initiative, damit diejenigen, die in unseren Praxen arbeiten wollen, die medizinischen Fachangestellten auch so vergütet werden können, dass das ein konkurrenzfähiges Gehalt ist, sowohl hinsichtlich zum Krankenhaus, aber eben auch ganz besonders hinsichtlich der Krankenkassen und der Sozialversicherungsfachangestellten, die ungleich mehr verdienen als medizinische Fachangestellte und Pflege.
Ja, da kommt das Stichwort New Work. Also Sie haben es beschrieben, auch bei Ärztinnen und den MFA in den Praxen ändert sich das Arbeitsumfeld. Was sind Ihrer Ansicht da positive Zukunftstrends, nachdem Sie jetzt die Herausforderungen ja schon geschildert hatten?
Selbst wenn jetzt morgen 5.000 zusätzliche Studienplätze ausgeworfen würden, bedeutet das ja, dass die ersten Absolventen dieser Studiengänge mit Facharztausbildung oder auch einer hausärztlichen Ausbildung am Ende erst in 12 Jahren zur Verfügung stehen. Und bis dahin werden wir noch ganz andere Wege gehen müssen, um sicherzustellen, dass die Versorgung nicht zusammenbricht. Das ist einmal, dass dafür gesorgt werden muss, dass diejenigen, die jetzt in den zu den geburtenstarken Jahrgängen gehören und im Grunde genommen ja jederzeit in Rente gehen können und das auch tun, weil sie sehr unzufrieden sind, teilweise eben auch in größeren Zahlen in Frührente gehen. Das müssen wir verhindern. Das heißt, wir müssen die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass möglichst viele Ärztinnen und Ärzte möglichst lange im Beruf bleiben, um diese Lücke, die hier entsteht, zu überbrücken. Und gleichzeitig müssen wir das Feld attraktiv halten für den Nachwuchs, damit es an der Stelle weitergeht. Und das sind schon erhebliche Anstrengungen, die Politik da unternehmen muss. Das fängt mit der Entbudgetierung an, hat was auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Aber am Ende des Tages werden wir sozusagen den medizinischen Bedarf, wie wir ihn heute haben, reduzieren müssen. Und das heißt Patientensteuerung. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wirklich die medizinischen Leistungen, die wir kapazitätsmäßig noch erbringen können, auf diejenigen konzentrieren, die sie wirklich brauchen. Und wir müssen uns von überflüssigen Arztbesuchen Praxisbesuchen verabschieden. Befindlichkeitsstörungen müssen zurückverlagert werden in das private, sozusagen das private Risiko. Das können wir uns als Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr leisten.
Ja, das sind deutliche Worte zur Zukunft. Bleiben wir bei derselben. Der Trend geht ja inzwischen auch immer mehr, auch bei den niedergelassenen Ärztinnen, zu Anstellung und Teilzeit. Sind Sie der Ansicht, dass sich das fortsetzt? In der Arztzahlstatistik von der KBV fürs Jahr 2022 sind ja beide Beschäftigungsformen gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Und dort ist auch weiter zu finden, dass erstmals mehr als die Hälfte der Ärztinnen in der Tat Ärztinnen sind, wird sich Ihrer Ansicht nach auch dieser zweite Trend verstetigen?
Es gibt auf jeden Fall die Veränderung, die ist ja nun auch hinreichend beschrieben. Ich glaube noch nicht, dass das ein Trend ist, der zur Abkehr von der Niederlassung im eigentlichen Sinne führt, sondern es gibt jetzt, und das ist eben neu im Vergleich zu den Jahrgängen, zu denen auch ich gehöre, es gibt eine neue Phase zwischen dem Krankenhausdasein und dem tatsächlich eine Praxis führen zu wollen. Das ist die Phase des Angestellten-Daseins in irgendeiner Form im niedergelassenen Bereich. Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal damit zu tun, dass wir wesentlich mehr Ärztinnen eben haben, die die Kinderphase auf jeden Fall noch in diesem Bereich verbringen möchten, wo es eben auch entsprechende Unterstützung gibt, Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub und diese ganzen Sachen, die eben in einem Angestelltenverhältnis wesentlich leichter zu realisieren, als wenn ich selbstständig eine Praxis führe. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine verlängerte Phase eines angestellten Daseins. Wir wissen aber sowohl aus den Umfragen des BVMD, also der Medizinstudenten, dass die Niederlassung an sich nicht in Verruf geraten ist. Man möchte sich schon niederlassen, aber es wird später passieren. Die Bedingungen müssen natürlich attraktiv sein. Und die Tatsache, dass wir mehr Ärztinnen haben, wird aber dazu führen, dass wir insgesamt weniger ärztliche Arbeitszeit zur Verfügung haben, als wir das zu den Zeiten hatten, als das alles Männer waren. Das ist einfach rein biologisch so. Das ist jetzt kein Vorwurf von irgendjemand, sondern einfach eine Tatsache. Und dem muss eben auch Rechnung getragen werden. Das heißt, auch in den Praxen müssen wir Arbeitszeitmodelle haben, auch für den Selbstständigen oder für die Selbstständige in dem Fall, die attraktiv sind. Und das führt eben dazu, dass insgesamt weniger Zeit zur Verfügung steht bei immer weniger Menschen. Und das geht nur, indem wir die Arbeit sozusagen so reduzieren oder so konzentrieren, dass wir uns tatsächlich um die Kranken kümmern und nicht um Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
Zum neuen Arbeitsumfeld gehört auch, dass bei Ärztinnen inzwischen auch Modelle wie Coworking angeboten werden. Also es gibt unterschiedlichste Modelle, dass sie sich quasi die Praxis schlüsselfertig hinstellen und die gesamten Dienstleistungen wie Personal etc. wird von jemand anders übernommen oder dass sie sich irgendwo quasi einbuchen. Es gibt ja inzwischen verschiedene Angebote, die Sie sicher besser als ich kennen. Was halten Sie davon? Wird es ein Trend sein, dass man quasi sagt, man konzentriert sich auf seinen Beruf und die ganzen unternehmerischen Seiten des Selbstständigseins, die möchten wir doch partiell auslagern.
Also das Auslagern kann man ja tun, aber das macht derjenige, der es dann übernimmt, ja nicht umsonst. Das heißt, der muss dafür bezahlt werden und damit gibt man einen Großteil dessen ab, was man heute in der Praxis noch mehr verdient als in einem Angestellten-Dasein. Deswegen ist die Frage, ob sich ein solches Arbeiten in einem solchen Coworking-Space, wo einem alles zur Verfügung gestellt wird, dann noch wesentlich von einem Angestelltenverhältnis unterscheidet oder ob das nur ein neues Label ist für etwas, wo derjenige, der da arbeitet, dann tatsächlich doch angestellt ist. Er trägt das gesamte Risiko, bezahlt alles und muss am gucken am Ende, dass er dann noch selber was verdient. Ich halte das für ein Hochrisikogeschäft. Ich halte das für ausgesprochen schwierig, weil wenn Sie jetzt überlegen, da würde vielleicht jemand nur 3 Tage die Woche arbeiten und ansonsten ist in den Räumen jemand anders drin. Das sind alles Sachen, die nicht zu einer Patientenbindung führen und das hat mit einer eigenen Praxis und zu gewachsenen Vertrauensverhältnissen, die ja nicht nur zwischen dem Arzt und dem Patienten bestehen, sondern auch zwischen den MFAs und den Patienten bestehen. Das verändert diese Welt komplett. Und ich glaube, dass die Kosten dafür einfach zu hoch sein werden, sodass diejenigen, die das machen, am Ende nicht mehr den Gewinn haben, den wir als niedergelassene Ärzte heute noch haben können.
Zur Zukunft gehört auch die Digitalisierung. Sie gelten als ein Kritiker der Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Form, wie sie bisher von den Bundesministern auf den Weg gebracht wurden und wie sie von der Gematik eben in der Bereitstellung der Telematikinfrastruktur quasi ausgerollt wird. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern, damit Deutschland digital im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und international aufholen kann?
Man müsste den ganzen Prozess neu aufsetzen. Also das, was wir jetzt haben, ist einfach letztlich Verfahren. Wir haben uralte Technologien, da sitzen irgendwelche Konnektoren in der Praxis, die brummen da vor sich hin. Das ist ein hardwaregesteuerter Prozess. Wir haben im Hintergrund häufig gar nicht die Kapazitäten der Leitungen, die notwendig sind, um das effektiv und sicher zu machen. Also da ist so viel im Argen, man müsste es im Grunde genommen komplett neu aufsetzen. Man hat das von vornherein viel zu langsam, viel zu bürokratisch, viel zu alttechnologisch aufgezogen und will davon nicht ablassen. Das ist völlig verfahren. Die Dinge, die wir heute haben, die funktionieren mehr schlecht als recht. Also das digitale Rezept funktioniert. Bei mir in der Praxis funktioniert es. Das ist okay, das kann man auch so lassen. Ist aber für mich persönlich überhaupt gar keine Erleichterung. Also ob ich jetzt 5 Klicks mache, bis es dann weggeschickt ist, oder ob ich es ausdrucke, ehrlich, für mich überhaupt keine Ersparnis. Beim elektronischen Rezept kommen jetzt nur noch Rückfragen hinzu. Weil irgendwo nach der Tür meiner Praxis etwas nicht funktioniert im System, muss ich dann anschließend gerade stehen und mir die Beschwerden der Patienten anhören, weil jetzt wieder irgendwas nicht geklappt hat. Damit habe ich aber nichts zu tun. Also es macht mir eigentlich mehr Arbeit, als es Arbeitserleichterung bringen soll. Und so ist es eben in Deutschland, dass diese ganzen Prozesse wurden aufgesetzt, damit die Krankenkassen Erleichterungen haben. Das fing schon mit dem versicherten Stammdatenmanagement an, eine Anwendung, die für mich völlig uninteressant ist. Und solange nicht der Nutzen für Patientinnen und Patienten und Ärzte im Vordergrund steht, wird das von allen Beteiligten, die da in der Endstrecke in der Praxis dran arbeiten müssen, nur sehr zurückhaltend genutzt werden.
Das heißt ja, also die Zahlen, die Gematik veröffentlicht ja täglich tagesaktuelle Zahlen und sind inzwischen über 108 Millionen E-Rezepte eingelöst oder auch die EAU, so wird gesagt, funktioniert. Aber Sie sagen, dass Sie die niedergelassenen Ärzte und auch die Apotheken im Prinzip ausbaden, dass das oftmals technisch nicht optimal.
Ja, man klopft sich da auf die Schulter und sagt, dass die EAU funktioniert. Die Wahrheit ist aber, dass wir es nach wie vor ausdrucken. Also die Krankenkasse kriegt es elektronisch, aber für den Arbeitgeber, für den kleinen Schreinereibetrieb, wo der Meister dann sagt, nee, bring mir den Zettel, das andere ist mir zu kompliziert, da muss ich es weiterhin ausdrucken. Also meine Arbeitserleichterung ist null. Im Gegenteil, ist es sogar mehr Arbeit, weil jetzt muss ich es vorne an der Anmeldung ausdrucken, weil da der Mehrschachtdrucker steht. Wir haben ja keine Durchschlagsformulare mehr. Also ich muss weiter nach wie vor ausdrucken. Die Krankenkassen haben wieder den Reibach gemacht, haben den Gewinn. Und wir haben nichts davon. Der Patient hat auch nichts davon. Also es ist auch so ein Prozess, der ist okay, kann man machen, aber es ist keine Arbeitszeit. Das ist nichts. Na, also ich sage immer, das iPhone haben wir dem Steve Jobs aus den Händen gerissen, weil es eine geile Anwendung war. Die Sachen, die Gematik anbietet, die reißt denen keiner aus den Händen, weil das ist einfach ungeil.
Herr Dr. Heinrich, Ihr Virchow-Bund ist Partner des Kongresses für Gesundheitsnetzwerker. In diesem Jahr, was zeichnet diesen Kongress aus Ihrer Sicht aus und was unterscheidet ihn von anderen Konferenzen und Tagungen?
Also ich finde es immer einen sehr schönen Austausch, weil sich dort doch Praktiker auch treffen, miteinander diskutieren und sie haben eben bei dem Kongress immer schon die Zukunftsthemen angepackt und das Netzwerker ist eben das große Überthema, das ist auch das Thema des Virchow-Bundes. Wir sind ja der Verband, der sozusagen die Dienstleistung rund um die Praxis anbietet für unsere Kolleginnen und Kollegen und wir sind eben auch ein Netzwerk und wir haben ja schon ganz früh auch die Ärztenetze unterstützt, haben die ADA mitgegründet. Also dieses Miteinander über die Zukunft nachdenken und miteinander diskutieren aus der Praxis heraus ist das, was den Kongress, glaube ich, auszeichnet.
Dr. Heinrich, vielen Dank und auf bald dann beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
Ich freue mich schon drauf. Dankeschön.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.